Wir wollen miteinander schauen, wie es weitergegangen ist an diesem Ostermorgen. Wir waren letztes Mal der, wo die Frauen, die am nächsten dran waren, als erstes im Grab waren und das leere Grab gesehen haben. Sie haben das leere Grab gesehen und denken, Jesus ist auferstanden. Und Jesus ist wirklich auferstanden. Und wegen dem wollen wir schauen, dass wir die Quellen nehmen, die von Jesus Christus redet und nicht irgendetwas anderes. Und sie sind dort, die Engel sagen, Gott geht erzählen. Und sie gehen erzählen und es kommt unterschiedlich an und über das werden wir noch ein bisschen mehr reden. Aber gesehen hat ihn noch niemand besitzen. Und jetzt kommen wir zum Zeitpunkt, wo Jesus nach der Auferstehung gesehen wird. Wir werden zusammen lesen, in Johannes 20, ab Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater, eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Wir werden heute Morgen ein bisschen über den Abschnitt miteinander diskutieren und schauen, was dort alles Spannendes passiert. Es ist die erste. Kannst du mir das Käpe-Ding leislich machen? Merci. Der oberste Knopf lang drücken auf der rechten Seite. Sorry, links. Ich, links und rechts. Du kennst mich. Ist immer noch durcheinander. Merci vielmals. Es ist die erste Begegnung von einer Person, wo Jesus Christus nach der Auferstehung sieht. Und es hat auch ein paar ganz, ganz, ganz spannende Elemente. Und die wollte ich mir euch wirklich anschauen, um zu schauen, was da wirklich genau passiert. Chronologisch sind wir zum Teil gleichzeitig mit dem vom letzten Mal. Die Chronologie von dieser ganzen Sache ist nicht ganz einfach. Wir haben vier verschiedene, die erzählen. Sie erzählen ihren Blickwinkel aus, sie erzählen nicht immer die gleiche Situation. Und gewisse Stränge sind parallel. Es gibt gewisse Movies, die es bewusst ausnutzen. Hier ist es auch so, es ist einfach ein bisschen komplexer. Das Wort Gottes ist ein bisschen komplexer. Aber es hat hier einfach mehrere Stränge von Leuten, die erzählen. Und ein, zwei Sachen werde ich heute Morgen sicher auflösen. Aber nicht alles, das ist auch nicht mein Ziel. Sondern das Ziel ist, dass wir erkennen, dass der Morgen absolut sensationell war, ganz speziell für Maria Magdalena. Die Frau ist die, die als erste war, das leere Grab gesehen, der Vorgesäckert ist zu den Jüngern und ist gesagt, und die anderen Frauen sind ihr geblieben. Und dann kommt sie zurück. Das Grab ist leer. Zwei Engel drinnen. Und dann redet sie mit ihr, wen suchst du? Wen suchst du? Und sie sagt dann, sie haben meinen Herrn weggenommen. Mir ist es so eingefahren, sie haben mein Herr haben sie genommen. Mein Herr. Oder? Was heisst das über ihre Herzensbeziehung zu Jesus Christus? Das ist so, so, so nach. Sie ist so nach am Herz vom Herrn gesagt, Sie haben nicht gesagt, sie hat Jesus weggenommen. Sie haben gesagt, sie haben mein Herr. Mein Herr haben sie weggenommen. Mein Herr. Und das mein Herr hat mich sehr, sehr berührt. Und das mein Herr, das ist das, was ich suche, wenn ich Leute taufe. Ich laufe nicht Leute, die Jesus Christus einfach kennen. Ich taufe Leute, die sagen, Jesus Christus ist mein Herr. Jesus Christus kennen reicht nicht. Jesus Christus kennen ist schön und gut, aber es reicht nicht. Jesus Christus muss dein Herr sein, für das es reicht. Und dann kommt mir immer wieder in den Sinn, was wir mal teachet haben, schon vor langer Zeit, ob schon in Matthäus 25 war, wo es darum gegangen ist, was Jesus dort sagt. Und ich werde den Vers kurz einblenden, wenn ich ihn noch finde. Ich bin aber nicht sicher, ob ich ihn finde. Schlief. Matthäus 25 sagt Jesus, Vers 12, ich glaube, zu diesen törichten Jungfrauen, sagt er: Geht hinweg, ich kenne euch nicht. Und damals haben wir schon gesagt, es reicht nicht, wenn wir Jesus kennen. Er muss unser Herr sein und noch viel besser ist, wenn Jesus uns kennt. Jesus muss uns kennen. Er muss wissen, dass du jemand bist. Und das ist das, was die Leute bei Taufe machen, sagen: Jesus Christus, mein Herr, gehöre zu ihm. Und die Frau hier, die sagt ganz klar: mein Herr. Und die Beziehung, die Frau zu Jesus Christus gehört, die ist extrem nachgesehen. Das ist genau das, was der Herr sucht. Und ich finde es mega schön, dass sie die Erste ist, die schlussendlich Jesus Christus sieht. Das hat ein paar extrem spannende Elemente in dem Moment, und dann ist wieder darauf zurückgekommen, im Gesamtkontext der ganzen Thematik von dem her. Und sie ist dort und sagt es zu den Engeln. Und nachher ist es interessant. Sie kehrt sich um und sieht Jesus. Sie kehrt sich um und sieht Jesus, aber er kennt ihn nicht. Und das finde ich natürlich etwas ganz, ganz Spannendes. Das hat mich extrem triggert. Gesagt: Hey, wie viel sehen wir etwas und erkennen es nicht? Wir sehen es und erkennen es nicht. Auch zu den zwei Themen, die ich vorhin gesagt habe. Sehen wir es und erkennen wir es nicht. Ganz wichtig. Und sie ist dort, sieht den Mann, schaut den Mann an und denkt: Seid der Gärtner? Wie häufig kommen wir an eine Situation her und denken, es ist so? Und es ist de facto komplett etwas anderes. Völlig etwas anderes. Und jetzt passiert das, was bei uns auch passieren muss. Wenn wir an eine Situation herkommen und etwas denken und nicht richtig erkennen, dann muss etwas passieren. Es gibt nur einen Weg. Nur einen Weg, dass wir es richtig erkennen. Und das ist Jesus zu uns Vater verreden. Für den Heiligen Geist. Und genau das passiert ist. Mega interessant. Schon interessant. Sie hat ein Bild und denkt, das ist der Gärtner. Und um das Bild zu verändern, um herauszufinden, was wirklich Sache ist, fängt Jesus mit ihr an zu reden. Wenn wir herausfinden, was wirklich Sache ist über eine Situation, ist das Beste, was wir sagen: Jesus, red zu mir. Sag mir, was Sache ist. Sag mir, um was es geht. Und sie ist dort so in ihrer Welt drin, hat ihren Jesus verloren, ihren Herr, er ist nicht mehr im Grab. Und was mache ich jetzt? Und jetzt ist es so spannend, wie Jesus zu ihr redet. Frau. Das ist das erste Wort, das er sagt. Mögt ihr euch das erinnern, was Joschi erzählt hat und Mara zum Thema Frau? Ich würde das gerne noch hervorrufen, weil es ist etwas mega Spannendes, was mich extrem fasziniert hat. Und wir haben ein interessantes Gespräch gehabt, gell? Ja, ich habe noch nie über das geredet. Wie war das? Was ist das überhaupt für eine Befreiung gewesen, mit dem du sagst, Frau? Adam und Frau sind im Garten Eden. Die Schlange kommt und geht auf die Frau zu. Sie weiß auch warum. Excuse, sorry. Sie weiss schon warum. Frauen, passen auf. Die sind empfänglicher für die gute, aber auch für die schlechte Botschaft. Die sind näher an dieser Dimension als wir. Darum ist es so wichtig für euch, dass ihr aufpasst und prüft. Wenn das richtig verwünscht, Halleluja, dann seid ihr genau die, die uns Männer das können sagen, was wir nicht gehört haben. Aber das andere geht auch. Darum müssen beide prüfen. Ist niemand rausgenommen. He? Ganz wichtig. Und er verwünscht sie. Sie machen den Fehler. Eva und Adam. Nein, sorry, Fehler. Frau und Adam. Die Frau hat noch keinen Namen denn. Die Frau hat keinen Namen denn. Kein Namen. Frau. Frau und Adam machen den Fehler. Nachher werden sie aus dem Paradies geschossen. Sie müssen Konsequenzen tragen. Schlangen, die Erde, der Adam und die Frau. Sie haben immer noch keinen Namen. Und jetzt heisst es, du bist gegenüber, aber du wirst, es wird das Verlangen nach deinem Mann sein und wird dein Herr sein. Das ist ein Thema. Emanzipation ist ein Riesenthema. MeToo, weiss nicht, was alles. Und dort passiert etwas ganz Spezielles. Und Adam nannte seine Frau Eva. Von dort hat der Mann herrscht über die Frau, nicht so, wie es der Herr gemeint hat. Und hat sie einfach genannt, wie er gefunden hat, sie soll heissen. Das Richtige wäre sie, Gott, wie soll ich mein Gegenüber nennen? Und darum ist es so spannend, dass Jesus am Kreuz dann zu seiner Mutter sagt, Frau, siehe hier dein Sohn. Wo er seine Mutter zurückgibt an Johannes, zum zu schauen, ob er weiss, dass er geht. Jesus hebt dort den Fluch auf von der Herrschaft vom Mann über die Frau, wo dir passiert ist ganz am Anfang. Und das ist etwas, so die Menschheit mit der Zeit hat auch gemerkt, irgendetwas stimmt nicht, aber die Formen und die Wege, wie sie es gewählt haben, über das wollen wir jetzt nicht diskutieren, sind wir nämlich in 7 Wochen noch da. Und darum ist es so spannend, dass er hier kommt und sagt, Frau. Frau ist eine Gegenüberstellung, eine Wertschätzung, die sie nicht mit dem Namen irgendwo abmacht. Darum fragt er so, Frau. Und was macht er nach dem Namen? Er stellt Fragen. Wie häufig hat Jesus Fragen gestellt, um Menschen zu helfen, zu verstehen, was es geht? Und er stellt zwei Fragen. Das Lustige, er weiß ja, was sie. Er weiß ja logischerweise, was sie will. Das ist ganz klar. Oder? Und nachher, wen suchst du? Siehst du, warum grennisch? Und wen suchst du? Jesus, red zu Maria. Jesus, Maria befreit von Dämonen, hat sie mitgenommen für Jahre. Er red zu ihr. Sie versteht es noch nicht. Sie versteht es noch nicht. Hä? Wichtig, der Herr redet zu ihr, sie erkennt ihn noch nicht. Die müssen das Ganze ist interessant, das zu sehen, was hier passiert. Sie erkennt ihn noch nicht. Ob schon sie auch, das ist jetzt meine spekulative Aussage, vom Herzen am nächsten Jesus Christus war. Sie erkennt ihn noch nicht. Ob schon er zu ihr redet. Und nachher sagt sie, hast du ihn weggedreht? Hast du mir Jesus weggedreht? Nein, er hat nicht drin stehen. Aber ja. Hast du ihn weggedreht? Sag mir, wo du bist. Ich will ihn holen. Hey, das ist dann ein Krampf. He? Überleg dir das mal, wie sie das machen will. Ich will ihn holen. Man sagt, ja, 50, 60, 70 Kilo schwerer Mensch ist nicht so schwer. Wenn der Mensch bewusstlos ist, wird er brutal schwer. Das ist nicht das Gleiche, wenn du jemanden lebst, der bewusst sie ist. Das ist ein riesen Unterschied. Und sie will den Jesus holen, weil sie so wichtig ist. Und nachher passiert eine von meinen absoluten Lieblingsstellen vom ganzen Wort Gottes. Da sagt er ein Wort, Maria. Und jetzt wird es persönlich. Und jetzt erkennt sie ihn. Und jetzt geht ihr Herz auf und sie sagt, Meister, Meister, Meister. Die Offenbarung von der Erkenntnis von Jesus Christus als lebender Herr und Heiland. Sie erlebt das und spürt so, das ist es jetzt. Mein Jesus Christus ist auferstanden. Jetzt habe ich das Leben. Das berührt mich, ich bekomme das Hühnerhaut, wenn ich das lese. Das ist die Offenbarung schlechthin für unser Leben. Jesus Christus, der auferstandene Messias. Meine Errettung für die Ewigkeit. Und sie ergreift es. Sie ergreift zu recht, mein Meister, mein Jesus lebt, wie er gesagt hat. Sie erkennt es. Und ist wirklich, wirklich ergriffen. Und nachher kommt etwas mega Interessantes, was ganz logisch wäre. Oder? Er reagiert sofort und sagt, läng mich nicht an. Läng mich nicht an. Das wird noch auflösen, und zwar ganz genau. Weil das ist ganz, ganz etwas Wichtiges zum Verständnis. Es ist interessant, ich habe für mich immer schon gedacht, das war so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ob es genau so war, weiß ich, aber es gibt sehr viele ganz klare Beispiele, dass es so ist. Jesus Christus ist dort in einer unantastbaren Situation. Er ist auferstanden, ist absolut heilig. Und in einem anderen Leib. Als Hohepriester für alle unsere Sünden. Und er geht nachher grad zum Vater. Sofort. Nicht 40 Tage später. Sofort geht er zum Vater. Um seinen Dienst abzuschließen, das heilige Opfer im Himmel vor dem Herrn zu vollbringen, damit wir wirklich die Freiheit haben und sein Blut wirklich am himmlischen Thron, am himmlischen Altar wirklich vergossen ist. Jesus ist dort, nachdem er mit der Maria geredet hat, aufgefahren zum Vater, hat die vollendete Sühne Himmel gebracht, als Auferstandene hätte er müssen sein. Und es war eine hohe priesterliche Situation gewesen. Wenn ihr das Alte Testament ein bisschen kennt, wisst ihr, was für ein Wahnsinnsritual der Hohepriester an dem Tag, wo er das einzige Mal im Jahr ins Allerheiligste machen musste, dass er absolut entsühnt ist und mit nichts Unheiligem in Kontakt, damit er ins Allerheiligste gehen kann. Und das ist Jesus Zustand. Jesus hat es absolut nicht können haben, dass irgendetwas Unheiliges ihm ankommt. In diesem hohepriesterlichen Zustand. Bevor er nicht den Dienst am Altar im Himmel vollendet hat. Und es ist interessant, es gibt also so eine spannende Bibelstelle aus einem meiner Lieblingsbücher, das ich mal versucht habe, hier zu teachen und nicht funktioniert hat. Weiss jemand noch welches? Hebräer. Den haben wir nicht ergriffen damals. Das hat nicht geklappt. Hebräer 9, 11 und 12. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der Güter bei Gott. Durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist. Das ist, das nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Und genau das ist gegangen, dass Jesus auferstanden, hochheilig, und auf die ewige Erlösung für uns erlangen kann. Und darum hat er gesagt, läng mich nicht an. Läng mich nicht an, weil es ist auch wichtig, dass ich heilig dort rauf kann. Und dann ist er gegangen und kurz darauf wieder zurückgekommen. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch wirken. Wenn wir aber ein bisschen mehr wissen, über all das noch, wie wir kommen, wissen wir ganz genau, dass wir als Menschen, wenn wir einen auferstandenen Leib haben, genauso werden unterwegs sein, dass wir zwischen Himmel und Erde hin und her gehen. Beides. Und Jesus ist dort auch vorausgegangen. Jesus können sich immer wieder aufhören. Also, wir wissen ganz genau, ihr wisst auch, dass er durch die Wand gegangen ist zu den Jüngern. Er hat ganz einen anderen Leib gehabt. Und das ist jetzt die erste Situation, wo er das wirklich entsprechend manifestiert und zeigt, hey, das geht auf und ab, ohne nicht. He? Das muss mega cool sein. Nur schon nur das. Hey, bei mir ab, Scotty. Hey. Wir haben so keine Ahnung, was uns Sensationelles erwartet. Man hat so keine Ahnung, was ist Sensationelles erwartet dort oben. Und Jesus ist dort nachher mit Maria geredet gegangen und dann wieder zurückgekommen. Das ist schon interessant. Maria ist nachher voller Begeisterung gegangen und hat erzählt. Oder? Sie haben es nicht ganz ergriffen. Und es geht dann weiter, interessanterweise. Unter anderem in Markus 16, Vers 10 heisst es: Und sie gingen hin und verkündigen es denen, die mit ihnen gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und nachher, als sie diese hörten, als er es erlebte, erschien es ihnen sei, glaubten sie nicht, Entschuldigung. Und es geht nachher weiter noch in dieser Situation, nachher spannend. Lukas schreibt das auch und in Matthäus heißt es, in Matthäus 28, Vers 9 heißt es: Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Ah, jetzt hätte man das schon anlängen können. Jetzt ist es gegangen. Er ist oben gewesen. Und er sieht, und hat Maria gesagt: Ich gehe voraus. Und das ist interessant, was sagt er? Was sagt er dort? Wo geht er her? Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott, zu eurem Gott. Das ist dort, wo er her ist, wenn er wieder zurückkommt. Und der ist dort, wo er hergegangen ist, nachher rauf, ist er gegangen. Und das ist dem Vater. Dort, wo er unbedingt sein wollte. Und dann kommt er jetzt zurück zum Zeugnis für die, die ganz nach sind, sie wieder die Frauen. Und glaubt mir, in der damaligen Zeit hast du definitiv nicht Frauen ausgelesen, für Zeugen zu haben für eine Situation. Sorry, tut mir leid, kann ich nichts dafür, das war damals so gewesen. Frauen haben nicht gegolten als Zeugen für die damalige Zeit. Warum sollten wir diese Frauen wählen? Um eine Geschichte zu erfinden. Einfach nur so ein kleiner Hinweis. Wieder eins über die Tiefe und die Realität des Wort Gottes. Die Frauen sind am längsten geblieben. Die Frauen haben sie zuerst gesehen. Die Frauen haben sie zuerst erlebt. Und hier können sie ihnen dann anlängen. Und gehen dann entsprechend begeistert weiter. Könnt ihr euch ja vorstellen. Hei, hei, hei. Ja, sie erlängen. Und dann sagt Jesus: Fürchtet euch nicht. Einmal mehr sagt er euch das. Habt keine Angst. Sagt es mir und sagt mir, dass wir nach Galiläa, dass wir uns in Galiläa werden sehen. Und das ist das, was auch die westliche Note beschrieben ist. Das heisst, wir haben die Situation, dass Maria Magdalena und die Frau Jesus Christus wirklich an diesem Morgen dürfen sehen und erleben. Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Und hat sich den Frauen gezeigt, die am längsten beim Grab geblieben sind und alles parat gemacht haben, für ihn wirklich zu halten von dem her. Und zwischenzeitlich haben wir die spannende Situation, wo der Paulus dann ausführlich beschreibt, im 1. Korinther 15, zum Thema Auferstehungsleib. Wo dort wirklich, und ich möchte euch lesen, damit wir ein bisschen verstehen, was dort passiert und wie Jesus dann unterwegs hätte können sein, oder? Ab Vers 1. Korinther 15, ab Vers 42. Mega interessantes Kapitel, nicht ganz einfach. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und die Auferstehung unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und Auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und Auferstehen in Kraft. Das ist zum Thema vom Motto von diesem Jahr. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird Auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen. Und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber nicht der geistliche Leib ist der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen, wie der himmlische ist, so sind die himmlischen. Und wie sie getragen haben, das Feld des Irdischen, so werden sie auch tragen, das Bild des Himmlischen. Wird ganz etwas anderes sein. Und gleich wieder erkennbar. Und so war Jesus dort präsent gewesen. Und die Frau hat dann gesagt, und jetzt möchte ich zum Schluss noch einen Vers aufgreifen, wo wir eigentlich schon zeitlich darüber hinweg sind, aber wenn wir es genau lesen, ist das ein Vers, wo die erste Auferstehung von natürlichen Menschen beschreibt. Und zwar heisst es in Matthäus 27, 52 und 53. Und die Gräber taten sich auf, viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung, nach seiner Auferstehung, und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Die erste Auferstehung von normalen Menschen wie du und ich, die Jesus Christus geglaubt haben. Sie sind auferstanden, durch die Stadt gegangen und er ins Paradies. Das passiert mit uns auch mal. Entweder im Paradies oder am anderen Ort her. Sind wir ja gespannt. Nicht im Himmel, das sicher nicht. Der kommt noch. Jesu Auferstehung widerspricht jeglichem natürlichem Verständnis wissenschaftlicher Natur. Aber juristisch, historisch. Es gibt kaum ein belegteres Erlebnis als die ganze Auferstehungsgeschichte von Jesus Christus. Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden und zeigt sich diesen Frauen. Und sie erleben ihn und können ihn sehen. Und wir können ihn auch erleben und können ihn indirekt sehen. Direkt noch nicht, aber indirekt. Wir kommen zum Abendmahl. Und in diesem Abendmahl können wir uns wirklich Zeit nehmen, noch einmal ein bisschen Gedanken zu machen über das, was Jesus Christus für uns da hat. Allem voran für mich das Wichtigste, dass wir wirklich ergreifen, dass Jesus Christus mein Herr ist. Mein Herr für mich persönlich. Mein Herr, mein Erlöser, mein Retter. Und er rettet mich nicht nur aus dem Tod, sondern auch von anderen Sachen, die ich je nachdem angreife oder verwutsche. Ich möchte euch wirklich einladen, dass ihr euch wirklich Gedanken macht, ein Stück zu sehen, bei den Sachen, die ich am Anfang gesagt habe. Dass, wenn es euch betrifft, dass ihr merkt, okay, ich will lernen, anders zu hören. Ich will lernen, vorsichtiger sein. Ich will lernen, prüfen, damit ich wirklich die Wahrheit verwünsche. Weil, was macht uns frei? Die Wahrheit. Die Wahrheit in Jesus Christus macht uns frei und nichts anderes. Ganz, ganz wichtig. Ich bin vielleicht ein bisschen extremer Reiter darauf, aber die Leute wissen, für mich ist die Wahrheit etwas extrem hochstehend. Extrem wichtig. Es muss einfach wahr sein. Wenn es nicht wahr ist, habe ich ein Problem. Ich bin nicht für einen Naturwissenschaftler geworden. Ob schon mehr Fragen auf Wesen als Antworten geben, das lassen wir jetzt mal. Sind wir Menschen, die Jesus Christus als Herr und Heiland haben in unserem Leben? Und schauen, dass wir nach seinem Wesen und nach seinem Geist laufen.